Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Julius.
Max.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter den Headlines.
Einer Sonderfolge.
Einer Sonderfolge, dem Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt. Einer Sonderfolge mit Blick auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Das ist die Folge 3. Wer sich für die anderen Folgen interessiert, gerne auch die zuerst hören. Heute soll es um den...
Nicht nur wer sich interessiert, man sollte die davor gehört haben.
Man sollte die unbedingt gehört haben, auf jeden Fall. Heute soll es um den Täter gehen.
Genau, und wie gewohnt haben wir uns zwei Kollegen eingeladen. Diesmal nicht von der Volksstimme, sondern von der Mitteldeutschen Zeitung. Hagen Eichler und Jan Schumann sind da. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Grüßt euch. Genau, ihr seid unsere Korrespondenten in Magdeburg. Also ihr wart quasi auch nah immer an dem Geschehen dran, an dem, was danach passiert ist. Habt da viel zu recherchiert. Deswegen haben wir euch auch eingeladen. Vielen Dank erstmal, dass ihr da seid. Genau, wir wollen uns heute um den Täter kümmern. Wir haben ja gesagt, sozusagen, das ist immer so ein bisschen, deswegen haben wir auch in der letzten Folge über die Opfer gesprochen und über die, die diesen Anschlag überlebt haben, weil wir immer so ein bisschen gucken, dass dieser Täterfokus nicht so groß wird. Nichtsdestotrotz muss man ja auch über den Täter sprechen, weil es ja auch wichtig ist, herauszufinden, wie er dazu gekommen ist, so eine Tat zu begehen. Was, glaube ich, besonders war, für mich jedenfalls damals und ich glaube auch für euch, dass relativ schnell klar war, wer der Täter ist. Also das ist jetzt, ja, es gibt ja nicht so oft solche Anschläge, aber es war schon an dem Abend, ein paar Stunden nachdem es passiert ist, klar, wer das ist mit Namen und da konnte man auch schon sehr, sehr viel rausfinden. Könnt ihr so einordnen, woran das lag oder beziehungsweise auch nochmal vielleicht so ein bisschen erzählen? Hagen, du ja am besten, weil du ja, wie ich weiß, gleich an dem Abend auch recherchiert hast, wie man da so schnell hinkommt, dass man weiß, wer es ist.
Ja, in diesem Fall ist es so gewesen, dass der Anschlagstäter ein sehr öffentliches Leben geführt hat, also quasi ein zweites Leben neben seinem eigentlichen. Er hat online sehr viel über seine Motive schon geschrieben, vorher, als wir ihn noch nicht kannten, aber offensichtlich war es ihm ein Bedürfnis, von seiner Motivation zu erzählen. Und das heißt, an dem Abend, wenige Stunden nach dem Anschlag, war dann schon bekannt, wer es war. Und ich habe dann den Abend damit verbracht, dass ich mir seine Twitter-Einträge durchgelesen habe, also was heute X ist. Und da konnte man eben schon sehen, dass er schon vor langer, langer Zeit Anschläge angedroht hat, dass er mit einem Sturmgewehr, mit einem amerikanischen Sturmgewehr im Foto auf seinem Account zu sehen war, sich so präsentiert hat als saudischer Oppositioneller bezeichnet hat und deutlich gemacht hat, dass er sich in einem Krieg fühlte. Das war an dem Abend schon sehr schnell klar.
Vielleicht ganz kurz um das nochmal, das haben wir mit den Kollegen von der Volksstimme auch besprochen. Wie ist das an so einem Abend? Man hört dann, dass das passiert, wahrscheinlich erst durch irgendeine Tickermeldung oder durch irgendeine Push-Benachrichtigung. Wie war dann für dich klar, dass du in dem Moment auch quasi jetzt arbeiten musst oder war das für dich sofort klar? Hast du gleich angefangen, dir Informationen zu besorgen? Kriegt man dann einen Anruf aus der Redaktion? Wie läuft das ab? Vielleicht, dass wir das nochmal kurz mit aufnehmen.
Ja, ich selbst wohne hier in der Region. Ich kenne Leute, die auf dem Weihnachtsmarkt waren an dem Tag. Meine Kinder kennen Leute, die da waren, die das erlebt haben. Und natürlich in dem Moment, wo so ein Anschlag ist, ist klar, das ist Arbeitszeit. Da legt man sofort los, versucht alles rauszufinden, was man an dem Abend rausfinden kann. Und das habe ich dann in der Nacht gemacht und dann auch die ersten Texte dazu veröffentlicht.
Jetzt wussten wir relativ schnell, wer der Täter ist. Wir schreiben und sprechen über ihn als Taleb A., wobei A die Abkürzung für seinen Nachnamen ist. Für alle, die das vielleicht nicht so gewohnt sind, vielleicht könnt ihr mal kurz erklären, warum wir das eigentlich machen.
Das ist eigentlich Standard, wenn es laufende Ermittlungen gibt. Und in dem Fall ist es ja so, dass es noch kein Hauptverfahren gibt, also noch keinen Prozess. Das heißt, es gibt auch noch keinen Vorurteilen. Und dann ist es eigentlich Standardvorgehen. Das haben wir in diesem Fall dann eben auch so gemacht, dass man denjenigen, der da angeklagt ist oder beschuldigt ist, nicht mit vollem Namen nennt, sodass man keine Vorverurteilung macht, sodass derjenige nicht schon in der Öffentlichkeit mit seinem vollen Namen steht und sozusagen öffentlich schon als Täter feststeht, obwohl es noch gar kein Urteil gibt.
Wobei, dass er der Täter ist, hat er selber eingeräumt, muss man ergänzen. Also es ist schon wirklich ein besonderer Fall. Viele Kollegen nennen ihn auch mit Namen, also viele andere Medien, aber das ist eine Abwägung, die man da machen muss, ja, zwischen dem üblichen Verfahren, jemanden zu schützen und in diesem Fall eben, wo er selber ein Geständnis abgelegt hat und ja auch
Wo viele Menschen ja auch gesehen haben, dass er aus dem Auto gestiegen ist.
Er ist gefilmt worden, wie er verhaftet worden ist oder festgenommen worden ist, richtig.
Genau, es ist auch kein Problem rauszufinden, wie er heißt, wie du schon gesagt hast, andere Medien machen das anders. Das ist, glaube ich, einfach nur eine Entscheidungsfrage von Medium zu Medium unterschiedlich. Und ja, nur damit sich keiner wundert. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen gucken, in den Tagen darauf, in den Wochen darauf hat sich auch immer ein bisschen mehr gezeigt, was er so für ein Leben geführt hat. Hagen, du hast eben schon gesagt, er hat ein relativ öffentliches Leben geführt. Er stammt aus Saudi-Arabien. Hast du so ein bisschen vielleicht, wie kam er überhaupt nach Sachsen-Anhalt oder nach Deutschland? Wie war da so sein Weg am Anfang?
Offensichtlich hat ihn ein Studium hierher geführt, also eine Ausbildung genau genommen. Er hat in Saudi-Arabien ein Medizinstudium schon absolviert und hat dann eine Facharztausbildung als Psychiater hier in Deutschland machen wollen. Es ist nicht fernliegend der Gedanke, weil Deutschland da einen guten Ruf hat, während in Saudi-Arabien offenbar die Ausbildung da jetzt nicht so anerkannt ist. Auf diesem Weg ist er dann hierher gekommen, aber er hat dann anschließend hier immer stärker sich als politischer Aktivist verstanden. Der Beruf ist dann offenbar weniger wichtig gewesen.
Aber er hat immer gearbeitet.
Er hat gearbeitet und zwar zuletzt dann eben in einer Landeseinrichtung. Das ist auch eine Besonderheit. Also der Mann, der hier die Sachsen-Anhalter auf dem Weihnachtsmarkt attackiert hat, war vom Land Sachsen-Anhalt bezahlt, also stand auf der Lohnliste einer Landeseinrichtung, nämlich beim Maßregelvollzug in Bernburg. Das ist eine Einrichtung, wo psychisch kranke oder drogenabhängige Straftäter betreut werden. Und das war die letzte Arbeitsstelle. Er hatte mehrere Stationen in Deutschland, muss man dazu sagen. Er hat eine Ausbildung auch anderswo gemacht, Praktika woanders gemacht, hat eine Vergangenheit in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, wo er sich eine Ausbildung hat anerkennen lassen. Aber zuletzt war er eben im Landesdienst als Angestellter der Salus GmbH.
Vielleicht nochmal eine Zwischenfrage zur Einordnung. Wie lange ist es ungefähr her, dass er nach Deutschland gekommen ist und wie alt war er jetzt zum Schluss? Oder ist er jetzt?
Also er ist 2006 nach Deutschland eingereist.
Das ist schon lange her.
Hat dann da eben die Facharztausbildung gemacht. In Sachsen-Anhalt hat er jetzt in den letzten Jahren gelebt, in Bernburg. Und
wie alt ist er?
Er war, glaube ich, 50, als der Anschlag passiert ist.
Okay.
Genau. Kannst du nochmal sagen, was er gemacht hat bei Salus? Was war er da? Als was war er da angestellt?
Also war als Psychiater angestellt, ja. Und war für Drogenabhängige und sonst problematische Strafgefangene zuständig.
Also eigentlich ja ein angesehener Beruf, Facharzt in einer staatlichen Einrichtung.
Also auf jeden Fall jemanden, dem du einen Vertrauensvorschuss geben würdest, wenn du mit dem im normalen Leben zu tun hast.
Ja.
Allerdings ist er eben auch schon früh aufgefallen, auch beruflich, das muss man sagen. Du, Max, hast das selber erlebt, was Kollegen über ihn gesagt haben oder was Patienten über seine Arbeitsweise berichtet haben. Also er war schon ein eher ungewöhnlicher und auffälliger Arzt.
Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich oder auf jeden Fall hat es zwei Seiten. Also ich bin damals einmal nach Bernburg gefahren, an seinen Arbeitsort, habe auch mir mal sein Wohnumfeld angeguckt und auch mit zwei ehemaligen Patienten von ihm gesprochen. Und der soll, am griffigsten ist vielleicht, dass er in der Klinik unter den Patienten zumindest den Spitznamen Dr. Google hatte. Das bezieht sich darauf, dass er wohl, also er soll sehr, sehr ruhig, meistens irgendwie introvertiert und so ein bisschen abwesend gewirkt haben. Er hatte da verschiedene Aufgaben auf der Station, war aber auch oft so ein bisschen einfach ärztlicher Ansprechpartner für die Straftäter, die da auch in Behandlung waren. Er hat da Visiten gemacht, aber er hat auch einfach so, er war, wenn jemand, keine Ahnung, einen Hautausschlag hatte oder Kopfschmerzen oder so, die leben, verbringen ja ihren Alltag und kommen auch mit solchen Problemen, dann war er der Ansprechpartner, hat manchmal Ibuprofen verschrieben oder sowas. Und er soll aber immer irgendwie ein bisschen abwesend, wenig kommunikativ gewesen sein und man hatte so den Verdacht, dass er bei allem, was er verschreibt, bei jeder Diagnose erstmal kurz im Computer googeln muss. Man hat ihm also auch so ein bisschen seine Kompetenz in Frage gestellt. Er ist aber auch auffällig geworden. Also die Patienten, die ehemaligen, haben beschrieben, dass er manchmal ein bisschen wirre Dinge erzählt hat. Er soll jetzt zum Beispiel irgendwie mehrfach gesagt haben, dass Alkohol total toll ist und Muslime sollten unbedingt mehr Alkohol trinken und Schweinefleisch essen. Und also hinter dieser eigentlich ruhigen Fassade ist das manchmal so aufgebrochen. Ansonsten.
Also da merkt man ja, wie deutlich seine Ideologie, nämlich sein Hass auf den Islam,
seine
Rolle als Arzt überlagert hat. Ja,
ja, also, genau.
Und Alkohol ist ja kein guter medizinischer Ratschlag.
Das passt auch in so eine Einrichtung, wo ja auch Suchtkranke sind, überhaupt nicht rein. Ansonsten hat er ein sehr zurückgezogenes Leben geführt. Also wir wissen, er hat keinen Freundeskreis gehabt, wirklich. Er hat keine Familie hier oder so, mit der er Kontakt hatte. Er hatte eine kleine Wohnung in Bernburg, mit eigentlich schön mit Blick so ins Saaletal gehabt. Und er war da mal regelmäßig bei so einem Döner-Imbiss essen. Ja, da soll er irgendwie auch auffällig viel Bier getrunken haben, aber ansonsten hat er sich da zurückgezogen, wollte mit niemandem reden. Ganz interessant ist, dass der Imbissbetreiber mal gesagt hat, also die Szene von Menschen, die irgendwie aus Nordafrika, aus dem arabischen Raum kommen, ist da glaube ich nicht so groß, und der Döner-Imbissbetreiber kommt auch aus der Ecke, und er hat ihn mal gefragt, hey, was bist du für ein Landsmann? Und darauf hat er total abgeblockt. Er wollte nicht darüber reden, er hat nicht geantwortet und hat sich so ein bisschen mufflig zurückgezogen. Ja, also war nach außen auch sehr verschlossen.
Dazu passt eben auch, dass er offensichtlich sehr viel Zeit im Internet stattdessen verbracht hat, denn über diesen Twitter-Account, also wo man öffentlich sieht, was er so geschrieben hat, hast du gerade schon was gesagt, Hagen. Also dazu muss man sagen, der hatte eine fünfstellige Zahl von Mitlesern.
Was für Sachsen, also gerade vor allem für Menschen aus Sachsen, ja, nicht so viel Influencer haben wir ja nicht.
Fallen jetzt nicht so viele ein, ja. Die so eine Schlagkraft haben online. Er hat auf Englisch geschrieben, obwohl er ja Deutsch gesprochen hatte hier im Alltag, hat er auf Englisch geschrieben, also offensichtlich für ein internationales Publikum auch gemeint. Und da lässt sich dann für die letzten Jahre die Radikalisierung auch nachvollziehen in dem, was er da geschrieben hat, mit einem Hass auf den deutschen Staat, dass er sich verfolgt fühlt und immer wieder die Andeutung, dass er möglicherweise Gewalttaten begehen könnte. Also ich sag,
erinnerst du dich an vielleicht was Konkretes? Was hat er so geschrieben?
Ja, das ging schon los damals in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir jetzt noch gar nicht in Bernburg. Da hat er schon gegenüber Behörden gedroht, es könnte etwas Großes passieren mit Bezug auf den Boston-Marathon. Also eine Andeutung, dass es da möglicherweise um Anschläge geht, was er da jetzt gerade erzählt. Und das zog sich jetzt gerade in den letzten Jahren dann durch. Also da hat er auch Postings abgesetzt, in denen stand, etwas Großes wird passieren, Deutschland wird den Preis bezahlen, und immer öfter haben sich dann auch die Polizeien und andere Behörden damit beschäftigen müssen.
Das, was du gerade genannt hast, dieser Konflikt, den er in Mecklenburg-Vorpommern hatte, da ging es um die Ärztekammer, die ihm seine Ausbildung bescheinigen oder bestätigen musste. Und da ging ihm das offenbar nicht schnell genug, hat ihm jedenfalls nicht gepasst, wie die Ärztekammer da agiert hat. Und da hat er eben diese Drohung ausgesprochen, kurz nach dem Boston-Attentat war das. Also alle hatten das parat, dass da viele Menschen gestorben sind. Und genau mit sowas hat er gedroht. Und was ich eben so interessant finde, ist die Reaktion, die dann da stattgefunden hat. Die Ärztekammer fand das nicht schön, dass sie da bedroht wird. Mhm. Aber sie hat eben auch trotzdem diese Anerkennung seiner Qualifikation überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern sie hat anschließend ganz normal ihm diese Bescheinigung ausgestellt, die er gebraucht hat. Zwar ist die Polizei zu ihm gekommen und hat mal in seiner Wohnung nachgeguckt, ob der möglicherweise auch Waffen hat, um einen Anschlag wirklich werden zu lassen. Hatte er damals nicht. Aber diese ganzen bürokratischen Abläufe, die gingen einfach immer weiter. Niemand hat gesagt, Moment mal, kann das ein Arzt sein, der solche Drohungen ausspricht? Ja,
ja. Also zu dem Zeitpunkt war es möglicherweise so, dass die Polizei das sogar noch ernster genommen hat als die Ärztekammer. Die Polizei hat sich wenigstens zu einer Hausdurchsuchung bei ihm durchringen können. Mhm. Und die Ärztekammer hat am Ende gesagt, sie können
das ja. Das hat aber am Ende jetzt nichts ergeben sozusagen oder keine weiteren
Folgen gehabt. Das war ein Warnschuss sozusagen für ihn, mehr nicht, also weitere Konsequenzen.
Vielleicht kann man ganz kurz nochmal sozusagen, das fing ja erst mit Aktivismus an, er wollte Leute aus Saudi-Arabien nach Deutschland holen, so habe ich das immer verstanden, und das kippte dann irgendwann so in eine Radikalisierung, wo er dann nicht nur Saudi-Arabien, sondern auch den deutschen Staat in gewisser Weise verdächtigte, dass man gegen ihn vorgeht, beziehungsweise auch gegen Menschen aus Saudi-Arabien.
Genauso stellt es sich dar. Also nach dem Anschlag hat ja das Bundesinnenministerium irgendwann eine riesengroße Liste mit mehr als 100 Einträgen rausgegeben, in denen aufgelistet ist, in welchen Fällen hatte der Täter Kontakt mit deutschen Behörden. Ja. Und da lässt sich nachvollziehen, dass es losgeht mit Mecklenburg-Vorpommern, haben wir gerade jetzt schon drüber geredet, dass es sich dort mit der Ärztekammer angelegt hat und dort offensichtlich seinen Willen nicht bekommen hat. Also es ging ihm nicht schnell genug, das war ihm alles zu kompliziert, und hat er eben da seinem Hass oder seinem Ärger da freien Lauf gelassen. Ich glaube, mit dem Begriff Hass ist man da schon an der richtigen Stelle. Und so zieht sich das durch. Also immer wieder hat er sich bei irgendwelchen Institutionen gemeldet, hat sich dort beschwert, dass er irgendwie seinen Willen nicht bekommt. Und er hat sich da offensichtlich reingesteigert in einen Hass in den deutschen Staat, sodass er dann irgendwann sogar mit der Bundesinnenministerin im Clinch war oder sich selbst im Clinch gesehen hat und sich mit Beschwerden an ihr Ministerium da gewendet hat. Also es lässt sich dann nachvollziehen, ja, tatsächlich, da hat sich immer so ein Hass auf die Behörden da entwickelt.
Hat sich so aufgebaut, ja.
Ja, dass er mit anderen Leuten nicht klargekommen ist, zeigt sich auch daran, dass er mit Leuten, die eigentlich seine Verbündeten hätten sein müssen, überhaupt nicht klargekommen ist. Er hat sich ja einen jahrelangen Streit mit einem Verein in Köln geliefert, säkulare Flüchtlingshilfe. Das war ein Verein, der Menschen genau solche Menschen verbunden hat, wie er sich selbst gesehen hat, nämlich Menschen, die Leuten aus Saudi-Arabien helfen wollten, die sich vom Islam abwenden und hier in Deutschland Zuflucht suchen. Und dieser Verein Säkulare Flüchtlingshilfe war aber offensichtlich kein Verbündeter, sondern nach irgendeinem Konflikt das Feindbild Nummer eins. Er hat sich da einen Kleinkrieg mit denen geliefert und dann bei den deutschen Behörden offenbar nicht ausreichend unterstützt gefühlt von den deutschen Behörden. Das wird sicherlich eine Wurzel der ganzen Geschichte sein und die andere dann möglicherweise sein privater Kampf um Anerkennung als seiner beruflichen Qualifikation.
Teil 2, dass er sich auch mit seinen Verbündeten ständig verkracht hat, ist noch, dass er ja einen Anwalt hatte, als er im Streit war mit der Flüchtlingshilfe. Und auch mit dem Anwalt hat er sich so sehr verkracht, dass er am Ende mit dem Anwalt im Clinch war, beziehungsweise wirklich in einer ernsten Auseinandersetzung. Also er scheint offensichtlich wirklich Probleme zu haben, mit anderen Menschen irgendwie auf ein Level zu kommen.
Vielleicht mal so für mich, also wir haben jetzt super viel zusammengetragen, was wir alles über ihn wissen. Wie wirkt das denn auf euch? Was für ein Bild zeichnet das von diesem Menschen? Irgendwie Aktivismus, dann Hass im Internet, aber eigentlich auch Facharzt. Also
man muss unterm Strich sagen, dass es hier um jemanden geht, der wirklich auffällig war. Also wenn wir uns jetzt angucken, was kann man lesen? Wie hat er sich geäußert? Wie ist sein Lebensweg? Wirklich sehr ungewöhnlicher Lebensweg, aber auch echt auffällig im Verhalten. Also der Mann wirkte vor allem in den letzten Jahren sehr, sehr aggressiv, ist keinem Konflikt aus dem Weg gegangen, sondern hat den Konflikt gesucht, hat sich da auch mit dem Staat angelegt. Es ist jetzt im Nachhinein, wenn man das alles zusammenträgt, wirklich erstaunlich, dass es da so wenig Konsequenzen von Seiten der Polizei oder von Seiten der Justiz gab.
Ja, also ich sehe eine Gemeinsamkeit mit einem anderen Attentäter aus Sachsen-Anhalt, nämlich mit Stefan B., der vor einigen Jahren den Anschlag auf die Synagoge in Halle
2019,
durchführen wollte, da keinen Erfolg hatte und dann zwei Leute erschossen hat. Stefan B. war auch so ein Typ, der nicht mit anderen Menschen konnte, der im Privatleben gescheitert war, offensichtlich Studium nicht hinbekommen und dann Rückzug in das Kinderzimmer bei seiner Mutter, wo er dann jahrelang im Internet viel verbracht hat, Ballerspiele gespielt hat und sich eine Ideologie zusammengelegt hat. Also fehlende Bindung, keine Freundin, keine Familie, keine Kinder, stattdessen viel, viel Zeit für Aggressionen, für Streitigkeiten und Rechthaberei, das ist das, was diese beiden Täter verbindet.
Gibt es ansonsten etwas, was Taleb A. auch, oder wie würdest du ihm das Profil beschreiben? Ist das etwas, womit man rechnen muss? Ist das ein ungewöhnliches Profil? Wir haben jetzt über Gemeinsamkeiten gesprochen, Attentäter, dass das meistens irgendwie einsame Menschen sind, das liegt irgendwie für mich nah. Aber ansonsten gibt es so Dinge, die mich auch überraschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also die Polizei kennt solche Leute. Das haben wir ja auch im Untersuchungsausschuss gemerkt mittlerweile. Also die Polizei hatte ihn auf dem Schirm und sie kennt viele solcher Leute, die mit Streitigkeiten und mit so Rechthaberei wie Behörden beschäftigen. Bei einigen muss man dann einfach wissen, droht dann aus diesem Streit Gewalt zu werden. Und die Kunst ist es dann eben im richtigen Moment zu erkennen, der ist so einer.
Das war jetzt sozusagen die Kategorie Querulant oder Stressmacher, so könnte man es vielleicht sagen.
Vielschreiber hat die Polizei in Sachsen-Anhalt das LKA das genannt. Vielschreiber, das ist im Prinzip so ein beschönigender Begriff für einen Querulanten, also aber für einen, den man nicht so richtig ernst nimmt.
Das zweite Problem ist dann sozusagen die andere Schublade, in die er dann am Ende nicht reingepasst hat. Es war ja so, dass das Landeskriminalamt diese ganzen Sachen auf dem Tisch hatte, schon vor dem Anschlag, und Taleb A. da sozusagen schon irgendwie einen Namen hatte in der Behörde. Und da passte er eben nicht in eine bestimmte Schublade, also weil das nicht der klassische Islamist ist, gar kein Islamist, deswegen passte er dort nicht rein. Ist auch kein Linksextremist, passt auch dort nicht rein, passt auch nicht in die Schublade Rechtsextremismus. Das heißt, du hattest nicht im Landeskriminalamt die Polizisten, die gesagt haben, das ist auf jeden Fall ein Fall für uns. Das ist ein kleines bisschen das Problem gewesen, dass er eben nicht in so eine vorgefertigte Schublade passte. Wir haben gerade ja jetzt schon drüber geredet. Und am Ende kannte man den zwar irgendwie, aber der ist in Akten verschwunden und keiner hat gesagt, da müssen wir mal ganz dringend gucken, weil wir wissen, solche Lebenswege, die führen am Ende dann in Anschläge oder ähnliches.
Das, was Jan gerade beschrieben hat, das ist ja die klassische Unterteilung im Landeskriminalamt für die verschiedenen Deliktbereiche, also Rechtsextremisten, Islamisten, Linksextremisten. Und tatsächlich passt er in keins davon und deswegen scheint sich da niemand so richtig zuständig gefühlt zu haben.
Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen auf die Ebene des Journalismus kommen. Woher weiß man das eigentlich alles? Also wir haben jetzt ein bisschen mal anklingen lassen, dass man auch mal vor Ort fährt, mal guckt, wie hat er dort gelebt und so. Aber es sind ja total viele Informationen über einen Menschen. Wo kriegt man die alle her?
Also für einen Journalisten ist das wirklich interessant, weil man sich hier bei vielen Quellen bedienen kann. Also Max, du bist hingefahren, da kann man mit Leuten reden, die den kennen. Dann hat er selbst viel im Internet geschrieben, das heißt, man hat sozusagen Primärquellen, da kann man gucken, wie sein eigenes Denken war. Und Hagen und ich, wir können jetzt in den letzten Monaten sehr häufig in den Untersuchungsausschuss gehen. Also der Landtag hat gesagt, man muss das, was vor diesem Anschlag passiert ist, nochmal richtig gründlich untersuchen, weil wir glauben, dass da Behörden möglicherweise Fehler gemacht haben im Voraus. Wir haben da gerade jetzt schon drüber geredet, das deutet sich auch an. Und in diesem Untersuchungsausschuss werden sehr viele Akten vorgelegt, besprochen, Zeugen werden befragt. Also wir waren letztens da war die Chefin vom Landeskriminalamt zum Beispiel da und musste als Zeugin aussagen. Die Zeugen, die da kommen, die werden weniger gebeten zu kommen, die müssen dann erscheinen. Also das ist so ähnlich wie vor Gericht und die müssen dort auch die Wahrheit sagen. Das heißt, auch in diesem Untersuchungsausschuss wird punktuell sehr, sehr detailliert über kleine Problemstellungen gesprochen, bis hin zu dieser Frage, wieso passte er beim Landeskriminalamt nicht in eine bestimmte Abteilung rein, sondern schwebte dann da irgendwie so zwischen den Ebenen.
Wenn wir jetzt das alles uns ein bisschen von außen angucken, wir wissen jetzt relativ viel über diese Person, also ich habe, um vielleicht das nochmal einzuordnen, ich habe ja auch versucht, irgendwie sein privates Umfeld irgendwie abzuchecken, war ganz schwierig, weil es irgendwie kaum existent ist.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es auch einfach keins.
Genau, das macht es ein bisschen schwierig für mich auch, ihn irgendwie zu charakterisieren, aber sieht man ja in seinen Internet-Postings vielleicht ganz gut. Wir haben jetzt relativ viel zusammengetragen, wir haben relativ viele Daten über ihn. Gibt es trotzdem Dinge, wo bei euch noch Fragezeichen stehen, die nicht geklärt sind zu der Person?
Naja, es ist letztlich eine Wahnsinnstat, muss man sagen. Ja, nicht im Sinn einer Krankheitszuschreibung, sondern eine Extremtat, zu der normale Menschen ja nicht fähig sind. Ja, keiner von uns käme auf die Idee, wegen interner Frustration das Leben anderer Menschen zu nehmen. Von daher, diesen Schritt werden wir wahrscheinlich nicht begreifen. Ja, warum das dann dazu führt, egal wie sauer man auf Behörden ist oder auf das Land, in dem man lebt, wie das dann dazu führen kann, einfach Leute, die einen Glühwein trinken wollen und ein paar Kekse essen wollen, umzubringen.
Das ist, glaube ich, so das, was man sagen kann, also weil es auch so wahllos ist. Also es ist einfach irgendwelche Menschen. Das ist ja nicht die Menschen, mit denen er ein Problem hatte, sondern einfach irgendwelche. Und das war ihm ja auch klar, dass das Menschen treffen würde, die ihn ja auch nicht kennen oder so. Also es ist ja total verrückt. Was ich glaube ich auch, also was vielleicht der Prozess dann irgendwie zeigen wird, wie das da so gekippt ist. Also wann ist das gekommen so? Also wann kam diese Idee auf oder so, sowas zu machen? Ich meine, Jan hat das eben schon gesagt, irgendwie auch angedeutet gehabt. Aber wann ist der Schalter dann so umgekippt, dass er sich wirklich zu sowas entschlossen hat?
Das ist, glaube ich, jetzt schwierig auf den Monat zu sagen, aber man kann auf jeden Fall, wenn man sich das Twitter-Profil nochmal durchliest und auch sieht, was die Polizei zusammengetragen hat, sagen, dass es schon 2023, also in dem Jahr vor dem Anschlag in Magdeburg, dass es da sehr radikale Äußerungen von ihm gab. Und da war die Polizei zumindest auch Ende 2023 an dem Punkt zu sagen, was der Mann hier schreibt, was sich anhört wie Ankündigungen für Anschläge. Also das hat man sehr, sehr ernst genommen. Da muss man eine Hausdurchsuchung machen. Also nochmal eine. Wir haben ja vorhin schon eine in der Vergangenheit gesprochen. Aber da haben Polizisten gesagt, man muss bei dem zu Hause einreiten und man muss dem auch eine Gefährderansprache verpassen. Also ihm sagen, die Polizei hat sie sehr genau im Blick und wir machen solche Ansprachen, um Straftaten zu verhindern. Und zu dieser Razzia kam es nicht. Also es gab da zwar Ermittlungen, aber zu dieser Razzia gab es nicht, weil die Staatsanwaltschaft in Magdeburg gesagt hat, das ist kein Fall, in dem man eine Durchsuchung verantworten kann. Und Also 2023 würde ich sagen, da waren schon die Lampen auf Rot bei ihm.
Ja, und eine gute Gelegenheit, im richtigen Moment noch einzuschreiten, wäre auch im Sommer des letzten Jahres gewesen, also Monate vor dem Anschlag, als nämlich Kollegen von ihm, die mit ihm zusammen in Bernburg gearbeitet haben, den Chef informiert haben. Da ist nämlich anderen, ich meine, das sind Ärzte, das sind psychologisch geschulte Menschen, die da speziell angestellt waren, und denen ist natürlich aufgefallen, dass der komisch ist. Und auf die Frage dann, ob es ihm gut gehe, hat Taleb A. dann ja an dem einen Tag gesagt, nein, ich befinde mich in einem Krieg, aber nicht im metaphorischen Sinn, sondern in einem wirklichen Krieg, dessen Ausgang entweder Sterben oder Umbringen sein wird. So einen Satz hat er da gesagt. Heftig, ja, das hat er unter Kollegen mal eben so in der Frühstückspause quasi gesagt. Und die haben den ja dann auch, die haben das ja weitergemeldet, die Kollegen, in einer E-Mail. Geholfen hat es nichts.
Ich finde, das ist eine ganz fantastische Überleitung zu unserer nächsten Folge, wo wir uns genauer die Ermittlungen und den Umgang der Behörden angucken wollen.
Genau, ein bisschen was haben wir dazu schon angerissen. Ich würde vielleicht eine Sache noch ganz kurz, was weiß man denn, er ist ja jetzt im Gefängnis, er ist ja gerade nicht in Sachsen-Anhalt, ich glaube, er ist noch in Leipzig, oder? Also jedenfalls war er das. Was weiß man da über ihn, wie er sich da verhält? Hat er sich auch schon geäußert zu der ganzen Tat?
Gilt als sehr schwieriger Gefangener, also als jemand, der, glaube ich, teilweise nichts gegessen hat, der auch dort sich widersetzt, der auch dort Widerworte gibt, der auch dort fürs Personal einfach ein schwieriger Häftling ist. Ich glaube, er bekennt sich zu der Tat. Soweit kann man jetzt auf jeden Fall schon gehen. Er hat auch seine Tat begründet in Briefen, die er an Hinterbliebene geschrieben hat, was mittlerweile bekannt ist. Und es gibt ein psychiatrisches Gutachten bzw. eine Begutachtung für ihn, wo schon mal in einem ersten Schritt geklärt werden sollte, ob er denn als schuldfähig gelten wird oder ob er möglicherweise gar nicht zurechnungsfähig ist. Also man geht jetzt davon aus, er ist schuldfähig und war auch zum Tag der Tat steuerungsfähig, schuldfähig. Also der Prozess wird dann das im Detail sich nochmal angucken, aber soweit ist man erstmal.
Ganz kurz, was steht in diesen Briefen? Kannst du es ganz kurz einen Einblick geben?
Weißt du das? Also das sind Begründungen für die Tat.
Also was wir schon besprochen haben wahrscheinlich, folgt seiner Sprache im Internet.
Ja, also er erklärt da sozusagen, warum er diese Taten begangen hat. Da geht es um den Hass auf diesen Staat.
Ja, okay,
und
das meint.
Man könnte ja auch davon ausgehen, in einem anderen Fall, dass ein Täter vielleicht sagt, ich war das nicht. Oder das war alles irgendwie anders. Das lässt sich jetzt schlecht leugnen in diesem Fall, weil es sich in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Aber ja, genau, es sind im Grunde Begründungen.
Also der Rechtsextremist Stefan B., der in Halle zwei Menschen umgebracht hat, der hat ja, als er dann bei der Vernehmung bei der Polizei war, gesagt, als er dann erfahren hat, dass die Opfer weder Juden sind noch Muslime, sondern dass das in Deutschland geborene Atheisten, das ist ja die Mehrheit in Sachsen-Anhalt, sind, da hat er erkennen lassen, dass es ihm irgendwie leid tut oder dass er die falschen Leute erwischt hat. Das haben wir jetzt hier nicht. Das haben wir bei dem Attentäter jetzt von Magdeburg gar nicht, sondern er hat vielmehr zu erkennen gegeben, dass er gern noch mehr Leute umgebracht hätte.
Der einzige, um den es ihm leid hat, das hat er in einem Brief an den ärztlichen Direktor der Salus-Klinik, also seinem Vorgesetzten, gegenüber dem hat er gesagt, dass es ihm leid tut, dass er da so drunter leiden musste. Also der ist jetzt mittlerweile nicht mehr ärztlicher Direktor. Aus eigenen Gründen hat er gesagt, dass er den Job nicht mehr machen will. Aber gegenüber dem hat er wohl, so gibt es Medienberichte, eingeräumt, dass es ihm leid tut, dass er darunter so leiden musste. Also das war eine der wenigen Personen anscheinend, bei denen er sich so in gewisser Weise entschuldigt hat. Okay, dann würde ich sagen,
ja,
gehen wir über zur Folge 4 dann. Die kommt dann in einer Woche, wenn alles so klappt.
Genau.
Das Vorhaben.
Da dürfen wir euch wieder als Gäste begrüßen. Dann wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, wie die Behörden damit umgegangen sind, wie diese Ermittlungen funktioniert haben. Ich denke, es ist auch sehr spannend.
Genau, aber, und auch so die ersten Konsequenzen, die daraus jetzt dann gefolgt sind.
Bis dahin erstmal ganz herzlichen Dank.
Danke, danke.
Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.